SRF 1.
SRF 1 Forum.
Es ist keine leichte Kost, wo wir heute Abend in dieser Stunde Forum darüber reden. Aber das Thema beschäftigt viele Leute, sei es als Betroffene oder als Angehörige. Depressionen gibt es in verschiedenen Formen, treffen kann jeden. Und dann kommt früher oder später auch die Frage auf, vielleicht brauche ich ein Antidepressiva. Sind Antidepressiva Fluch oder Segen? Wir fragen das heute, weil heute ist der Tag der psychischen Gesundheit. Was mentale Gesundheit bedeutet, das kann wahrscheinlich am besten jemand nachvollziehen, der mit einer psychischen Erkrankung, mit einer Depression kämpft. 700'000 Menschen in unserem Land nehmen regelmässig Antidepressiva. Jeder Zweite ist in seinem Leben in irgendeiner Form von einer Depression betroffen. Und jetzt sagt eine neue Studie, dass die Wirkung von Antidepressiva viel weniger gut sei als angenommen. Und darum eben die Frage, Fluch oder Segen. Und das fragen wir schon seit 2 Tagen, und zwar auf srf1.ch und auf Facebook. Und wir haben ganz differenzierte Antworten bekommen. Karin Rüffli aus der Online-Redaktion.
Kontrolliert und richtig eingesetzt sind Antidepressiva ein Segen, meint zum Beispiel Brigitte Wehner-Witwer auf Facebook. Wer schon mal ganz unten gewesen, wüsste das, schreibt sie weiter. Und sie bekommt prompt Zustimmung von der Therese Lehner, die schreibt, genau so ist es. Hilfreich sind die Medikamente schon, wenn nur die mistigen Nebenwirkungen nicht wären, schreibt zum Beispiel Brigi Weiss. Und Claudia Kropf, sie leidet seit einer Erschöpfungsdepression vor 7 Jahren selber an einer chronischen Depression und braucht Medikamente zu der Unterstützung. Antidepressiva sind gute Helfer, aber wir dürfen nicht nur auf Medis setzen, schreibt Claudia Kropf auf Facebook. Sie sagt, Antidepressiva wirken nur gegen die Symptome, aber sie behandeln nicht die Ursache. Und darum brauche ich unbedingt auch noch eine Gesprächstherapie.
Antidepressiva, Fluch oder Segen. Sie können mitdiskutieren, jetzt gerade im Forum. Rufen Sie an auf 0848 440 222. Und wer jetzt anrufen und von seinen Erfahrungen berichten, aber nicht seine vollen Namen im Radio sagen, der kann das machen, Vornamen längert, auch mit Rücksicht auf sein Umfeld. Durch die Sendung begleitet sie Radka Laubacher. So, jetzt stelle ich Ihnen meine 3 Gäste vor. Es ist der Gregor Hasler, er ist Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uni Fribourg. Der Philipp Luchsinger, er ist Hausarzt und Präsident der Schweizer Hausärztinnen und Hausärzte. Und Katrin Obrist. Sie arbeitet als Gesprächsleiterin in der Berner Institution Soteria mit Betroffenen ganz eng zusammen. Katrin Obrist, Sie sind aber auch selber eine Betroffene. Vor 20 Jahren sind Sie manisch-depressiv gewesen. Das ist jetzt sehr, sehr umgangssprachlich ausgedrückt. Sie selber bezeichnet sich auch als Expertin aus Erfahrung. Antidepressiva. Wie würden Sie die Frage beantworten? Fluch oder Segen?
Sowohl als auch. Einerseits können sie lebensrettend sein, andererseits denke ich, ist es sehr anspruchsvoll, die Medikamente so zu dosieren, dass sie dann nicht eben einen Menschen wieder in eine neue Manie und im schlimmsten Fall mit psychotischen Symptomen in katapultieren
können. Man dürfte also sagen, Fluch und Segen in Ihrem Fall. Oder ganz grundsätzlich sehr eine individuelle Geschichte schlussendlich.
Denke ich, ja.
Gregor Hasler, er ist Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uni Fribourg. Wie beantworten Sie die Frage, Antidepressiva, Fluch oder Segen? Sie arbeiten ja auch viel mit diesen Medikamenten.
Genau, also ich würde sagen, Sie könnten sagen Sie, aber leider nicht für alle. Das wäre etwa Quintessenz.
Also auch hier ein bisschen die Antwort, sowohl als auch.
Genau, also wenn man richtig einsetzt, habe ich selten gesehen, dass es ein Fluch ist. Aber es ist manchmal sagen und leider gibt es auch Patienten, die nicht davon profitieren können. Das gibt es auch.
Und Sie sagen auch, wir haben Anfang Woche natürlich miteinander geredet, Sie haben manchmal das Gefühl, es werde ich ein bisschen schnell abgeben, vor allem von Hausärzten.
Ja, also ich hatte gerade ein Gespräch mit dem Gaffer und gesagt, ich komme hier hin und rede über Antidepressiva. Und dann hat er gesagt, ja, du als Psychiater hast ja Glück. Ich glaube, momentan sind die Hausärzte dran. Und so ist Kritik teilweise nicht berechtigt, weil die Hausärzte, wir wären ja zu wenig Psychiater, es braucht Hausärzte, die auch psychische Störungen sagen, behandeln oder betroffene Patientinnen und Patienten. Aber andererseits gibt es bei den Hausärzten natürlich, die haben weniger Zeit und vielleicht auch weniger Erfahrung, haben die gewisse Sachen, Medikamente verschrieben, die wir jetzt von den Fachgesellschaften nicht optimal finden. Das ist so.
Ich könnte mir vorstellen, dass sich gegen den Vorwurf der Philipp Luchsinger wette und dürfte natürlich wehren, weil er ist Hausarzt. Er arbeitet in Affoltern am Albis und er ist der Präsident der Schweizer Hausärzte. Hausärzte gehen zu leichtfertig Antidepressiva ab.
Das ist ein Vorwurf, den wir schon manchmal gehört haben und immer wieder hören. Ich wehre mich, da haben Sie recht dagegen, weil wir probieren dann für sich, für jeden Patienten das Richtige Rezept zu finden, und zwar nicht nur bei den psychischen Fragestellungen, sondern auch bei körperlichen Erkrankungen. Und auch dort ist es immer so eine Frage, braucht es ein Medikament? Das ist das eine. Das zweite, was für eins braucht es? Und dort probieren wir mit dem Patienten zusammen dann auch das Richtige herauszufinden.
Und das scheint wirklich ganz schwierig zu sein. Kathrin Obrist, jetzt wenn wir 20 Jahre zurückschauen, da haben Sie der manisch-depressive Schub, es ist ihnen nicht gut gegangen. Sie haben jemanden ganz Liebes verloren, der gestorben ist. Und das war quasi so der Auslöser für ihre erste Depression, in Anführungs- und Schlusszeichen. Wie war das in ihrem Alltag? Also wie sind sie da im Alltag unterwegs gewesen, dass man sich das vorstellen kann?
Also das ist natürlich eine längere Geschichte. Es hat sich alles aufgebaut, ja, mit eurer Traumwelt aufgehalten, etc. Gut, in dem. Es ist eine komplexe Geschichte. Wie hat sich, also richtig übel ist es eigentlich geworden nach dem Zusammenbruch. Und eigentlich redet man da von einer postpsychotischen Depression, aber das sind grausame, gruseligste Löcher, wo man wirklich gar nichts mehr spürt, grässlich.
Sie haben, glaube ich, auch Wahnvorstellungen gehabt. Also, sie haben sich Sachen vorgestellt, die nicht waren.
Das war vorher. Und dann kommen ja die Antipsychotika hochdosierte Einsatz. Und oftmals ist das so einschneidend, dass eine schwere Depression eben folgt.
Sind Sie denn zum Arzt? Oder hat Ihnen jemand gesagt, ja, Kathrin?
Ich habe einen Hausarzt aufgesucht, der aber auch psychologisch ist. Aber leider bin ich nicht zu meinem lieben Vertrauensarzt, der mich sehr gut kennt und auch meine Familie kennt, sondern eben zu einem quasi Fremden. Und der hat mich falsch eingeschätzt. Er hat gemeint, ich habe Depression, bin aber schon voll in Manie drin gewesen und verschreibt mir das Antidepressivum. Und das ist natürlich kontraindiziert in dieser Situation. Das hat mich natürlich noch mehr mit natürlich noch THC und schlechtem Lebenswandel und so, hat mich das wirklich ganz strub nochmal angeregt.
Also das Medikament ist das Falsche gewesen, grundsätzlich.
Richtig.
Und hat sie eigentlich noch tiefer trainiert geritten quasi?
In die Psychose rein, genau. In die Manie. Mhm.
Das Gregor Hasler, als Psychiater das richtige Medikament finden, das erscheint als ganz schwierige Wissenschaft. Ist das so? Also ich habe gehört, es gibt Leute, wo man ganz verschiedene ausprobiert, bis man das Richtige findet.
Genau, also das ist tatsächlich sehr anspruchsvoll. Und was wir gehört haben, kann ich nur unterschreiben. Das ist auch in der Richtlinie oder Behandlungsempfehlungen. Das ist von der Schweizer Gesellschaft für bipolare Störungen, dass man bei Manie auf keinen Fall ein Antidepressivum geben sollte. Was sie beschreiben, ist genau, was man dann fürchtet, dass das Antidepressivum den Zustand verschlechtert und da sogar zur Psychose kann führen. Das wäre zum Beispiel etwas, was ein Arzt ganz klar muss erkennen muss. Es ist nicht immer einfach, weil die Manie häufig mit depressiven Symptomen zusammenkommen. So, dass man dann könnte meinen, auch der Patient berichtet lustigerweise lieber über die depressiven Symptome und das kann man so verkennen.
Philipp Luchsinger als Hausarzt, also die Hälfte der Leute, die eine Depression oder eine mittlere oder auch schwere Depression haben, wir reden jetzt mit dem Überbegriff, schaffen wir ein bisschen, die kommen zuerst zum Hausarzt. Also sie sind ganz, ganz häufig die erste Anlaufstelle, wo die Leute zu ihnen kommen. Und der Gregor Hasler hat jetzt gesagt, das ist nicht unbedingt einfach zu erkennen. Sind da die Hausärzte nicht überfordert?
Die Hausärzte geben sich natürlich Mühe, in dem Sinn, dass sie sich auch weiterbilden in Sachen psychischer Gesundheit. Wir haben ganz einen Haufen Hausärzte, die in der Psychiatrie gearbeitet haben, weil sie sich bewusst sind, dass es eben ganz klar Fragestellungen gibt in der Praxis, die halt mit so psychischen Erkrankungen zu tun haben und wo wir mehr wissen wollen. Es gehört zu meiner Qualität als Arzt, dass ich einen Patienten richtig behandeln will. Und dazu gehört, dass ich mich auch entsprechend ausbilde.
Karin Rüffli aus der Online-Redaktion. Wir haben hier schon erste Reaktionen.
Ja, Zeraina Gavelti findet, dass heutzutage viel zu schnell Antidepressiva verschrieben werden. Die Ursache einer Depression sei damit nicht behandelt und der Patient wäre süchtig.
Diesen Vorwurf hört man ganz, ganz häufig. Es wird viel, viel zu schnell verschrieben. Kathrin Obri ist eben, sie arbeitet mit Betroffenen aktuell. Sind selber betroffen gewesen. Was ist so Ihre Wahrnehmung? Geht das so schnell, dass man sagt, jawohl, jetzt nehmen wir ein Antidepressiva?
Gott sei Dank, in der Klinik, wo ich angestellt bin, Sotria Bern, ist man sich bewusst, dass man einen sehr sorgfältigen Umgang hat mit Medikamenten. Aber ich bin sehr dankbar, dass der Leidensdruck von unseren Schützlingen richtig eingesetzt wird und dass wirklich dann auch Leiden gemäßigt wird durch eben die Abgabe des Antidepressivum.
Karin Rüffel aus der Online-Redaktion, Sie haben, glaube ich, schon eine weitere Reaktion, oder du?
Ja, es ist gerade so eben ein Mail von der Martina Stubmann. Sie sagt, sie sei freiberuflich als Pflegefachfrau tätig und in verschiedenen Pflegeheimen, schon bald 15 Jahre in der Geriatrie. Und es falle ihr auf, dass in den Pflegeheimen zwischen 50-80% der Bewohner ein Psychopharmaka bekommen. Und das würde sie schockieren. Sie würde das auch immer wieder ansprechen.
Auch das ist, glaube ich, ein ganz grosses Thema, wenn man so im Bereich von der Alterspflege, von Altersheimen redet. Da hört man ab und zu den Satz, sie werden sich einfach ruhig gestellt. Philipp Luchsinger als Hausarzt, sind Sie wahrscheinlich auch ab und zu vielleicht im Altersheim unterwegs?
Ja, ich betreue auch Leute im Altersheim und es sind immer wieder Diskussionen, die man führt mit den Pflegenden, die schwierig sind. Das Ziel muss sein, dass ein Patient wohl ist, also dass ein Mensch, der in diesem Altersheim lebt und wohnt, wohl ist. Und Betreuungssituationen in diesen Altersheimen sind nicht immer optimal. Und dann sucht man halt Wege, wie man das optimieren könnte. Und da gehören manchmal leider auch Medikamente dazu.
Ruhig stellen?
Nein, nicht ruhig stellen. Patienten aber können eine Hilfe geben.
Da hört man eben so häufig, wo dann auch Angehörige sagen, aber die kommen doch viel zu viele Medikamente. Über Gregor Hasler hören Sie das auch von Angehörigen, die sagen, jetzt gerade zum Beispiel im Altersheim, mein Grossi oder mein Grossvater, der hat eine ganze Palette von verschiedenen Pillen vor sich, die er muss nehmen muss. Das kann ja nicht gesund sein, das kann es doch nicht sein, dass er so viele Medikamente braucht, wo zum Beispiel Antidepressiva vielleicht drunter sind.
Ich glaube schon, das ist ein anerkanntes Problem. Das hat ein bisschen auch mit der Medizin zu tun, mit verschiedenen Spezialisten. Und jeder gibt ein Medikament dazu. Und es gibt auch grosse Studien, zum Beispiel im Hausarztinstitut am Inselspital oder Uni Bern, die sich mit dem befasst, wie kann man die Anzahl Medikamente reduzieren. Da muss ich aber sagen, die Medikamente, das ruhigstellen, wie der Herr Luchsinger sehr gut gesagt hat, das hängt halt auch von der Pflegesituation ab. Das sind dann meistens sogenannte Antipsychotika. Und manchmal denkt man, es sollte vielleicht eher Antidepressiva geben, zum Aktivieren. Aber mit dieser Aktivität muss man dann auch etwas machen. Die muss man irgendwie nutzen können. Und da sind natürlich auch finanzielle Sachen. Oder? Man hat einfach nicht beliebig viele Pflegeaktivierungsmöglichkeiten.
Jetzt haben wir eine erste Hörerin am Telefon. Wir sagen ihr Judith und sie ist selber betroffen von Depressionen. Guten Abend.
Ja, guten Abend miteinander.
Wir hören Ihnen gerne zu.
Ja, ich bin selber betroffen, schon sehr jung eigentlich, weil ich eine sehr sensible Person bin, feinfühlig, also fast zu sehr feinfühlig und habe viele körperliche Schmerzen und seelische Schicksale schon erlebt, auch als Kind. Und das ist heute für mich eigentlich fast voll, also verständlich, dass ich einfach ja, durch die Sensibilität und die vielen Schmerzen, seelische und körperliche, halt auch da darunter sehr gelitten habe. Ich muss aber als Kind schon ganz eigenartig waren, vielleicht eben durch die Erlebnisse schon als Kleinkind. Und bin aber dann also als Erwachsene auch sehr, sehr gut betreut worden. Ich hatte ganz gute Ärzte gehabt. Ich bin schon dreimal in der psychiatrischen Klinik gewesen und zum Teil habe ich, glaube ich, mal 8 Monate überhaupt nicht mehr können schlafen und das war eine Katastrophe gewesen. Ich hatte keine Kräfte mehr gehabt, konnte nicht mehr können arbeiten und einfach nichts mehr machen. Und das war auch schlimm gewesen, aber sie hat mich so gut betreut in den Gesprächen, in der Begleitung. Sie sind so sorgfältig mit mir umgegangen. Ich hatte Gespräche auch nachher noch gehabt, durch meinen Arzt, den ich sonst schon hatte. Und den kenne ich jetzt schon 30 Jahre. Und also das ist schon sehr, sehr wertvoll gewesen. Ich habe schon früher auch Medikamente bekommen. Und ich habe es immer wieder, wenn es mir gut gegangen ist, habe ich immer gesagt, ich will es aber nicht mehr nehmen. Ja, und er ist sorgfältig und hat gesagt, ja, aber wenn es Ihnen gut geht, dann müssen wir daran bleiben, oder?
Und aber es ist wichtig es ist wichtig für Sie, oder? Der Vertrauensarzt, das Vertrauen, das Sie haben.
Absolut, ich kenne ihn heute noch und ich habe auch Gespräche gehabt bei ihm. Also er hat das eigentlich übernommen als Rheumatologe und das ist für mich heute noch wertvoll. Wir haben ja können beten miteinander, ich bin gläubige Person und das ist für die Seele ist das auch ganz, ganz etwas Wichtiges. Und er hat mich immer verstanden und ich habe so ein Vertrauen gehabt, aber das ist auch jetzt so und ich habe gelernt durch die vielen, vielen Gespräche mich öffnen, mich überhaupt ja, das Innere rauszugeben. Auch durch die Fragen, die Sie mir gestellt haben.
Danke vielmals, Judith, dass Sie erzählen.
Ich habe immer noch Medikamente über Jahrzehnte. Und man hat auch dort, ich war auch bei einer Psychiaterin, die nochmal wieder geschaut hat. Und dann hat man, also ich weiß nicht, wie viele Medikamente man ausprobiert hat. Das ist also wirklich eine ganz schwierige Sache. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass es so Medikamente gibt. Und ich bin immer auf der untersten Limite mit allen Medikamenten. Und da bin ich einfach dankbar, dass das gibt.
Danke vielmals, dass Sie angerufen haben und das erzählt haben.
Ich wünsche auch allen
einen schönen Abend Ihnen.
Medikamente haben
genau. Alles Gute.
Und die so Probleme haben, sie weiternehmen, nicht einfach absetzen.
Philipp Luchsinger, jetzt das, was Sie gehört haben, Sie sind ja auch Hausarzt. Die Schwelle zum Hausarzt gehen, ist die niedriger, als dass man direkt zu einem Psychiater, der Gregor Hasler, geht, sondern sagt, ich gehe zuerst zum Hausarzt. Und wenn dann die Leute kommen, was sagen sie? Sagen sie, ich habe eine Depression, ich habe ein Burnout oder sagen sie etwas ganz anderes? Wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, die meisten Leute kommen nicht zu uns und sagen, sie haben eine Depression, sondern sie spüren einfach, dass es ihnen nicht gut geht. Und sie haben sehr häufig auch, wie das schon angesprochen hat und wie das Judith eben auch schön gesagt hat, sie hat Schmerzen gehabt. Also sie hat körperliche Symptome gehabt, sie hat etwas gespürt, sie hat etwas gespürt, das einfach gezeigt hat, dass etwas hier drin nicht gut ist. Aber dann direkt können auf Depression schliessen als Patient ist, wenn man die Erfahrung noch nicht gemacht hat, sicher nicht möglich. Und dort braucht es halt das Gespräch, um herauszufinden, was ist denn die Ursache von diesen Schmerzen, was ist die Ursache von diesen Beschwerden, von dem Herzklopfen, von diesen Angstzuständen und so weiter.
Und wenn Sie jetzt ausgeschlossen haben, eben, dass es tatsächlich nicht ein medizinisches Problem ist, das man behandeln muss, sondern dass es Richtung Burnout, Depression geht, dann, wie muss ich mir das vorstellen, sagen Sie, okay, verschieben wir ein Antidepressivo.
Nein, das wär ganz simpel, wenn wir das so machen würden. Das machen wir sicher nicht so. Wir probieren ja mit dem Patienten ein bisschen herauszufinden, zusammen, was denn seine Vorstellungen sind, wie er sehe, dass es ihm könnte besser gehen. Und dann muss man einen Weg miteinander suchen. Und einer von diesen Wegen ist, dass man ihn überweist an jemanden, wo eben, Judith hat gesagt, es hat bei ihr in der Kindheit schon angefangen. Also man müsste irgendwo auch eine Ursache finden für diese Sachen. Und wenn wir das angehen können, haben wir natürlich die besseren Karten, als wenn wir in Anführungszeichen nur ein Medikament geben.
Gerade das mit dem Überweisen ist aber nicht ganz einfach, weil dann müssen die Leute unter Umständen wochenlang warten. Und sie hat mir auch gesagt, Philipp Luchsinger, Patienten sagen häufig selber, ich brauche jetzt etwas, ich mag jetzt nicht mehr warten. Das ist ja so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert.
Das ist richtig, ja. Wir probieren halt dann mit einem Medikament doch ein bisschen etwas zu stabilisieren. Wir probieren einem Patienten wie eine Krücke mitzugeben und ihn auch ein bisschen zu motivieren in den Gesprächen dann nachher, dass man eben noch einen Schritt weiter muss gehen oder sollte gehen. Und wir probieren mit ihm auch diesen Schritt weiter aufzugleisen. Was aber nicht immer einfach ist und auch nicht immer gelingt.
Weil es gibt einen gewissen Druck vom Patienten.
Es gibt einen Druck vom Patienten und es gibt auch viele Patienten, die halt gleich nicht wollen zum Psychiater, die nicht wollen in eine fachärztliche Behandlung sich begeben. Und dann wollen wir ja gleich etwas anbieten, weil wir wollen dem Patienten helfen, oder?
Karin Rüffli, online ist eine weitere Reaktion gekommen.
Für Barbara Vinzenz Harmsen sind Antidepressiva ein Fluch. Das sei alles nur Gift, schreibt sie auf Facebook. Ihr haben Antidepressiva nicht geholfen. Jetzt macht sie es ohne Chemie und es geht ihr viel besser. Und wir haben dann nachgefragt und wollen wissen, wie sie das geschafft hat. Und sie meint, sie müsse zu der Einsicht kommen, dass sie selber etwas tun müsse.
Kathrin Obrist, ich glaube, das können Sie unterschreiben. Sie haben heute auch kein Medikament. Sie haben Ihre Musik, Sie haben Ihre Kunst. Sie haben wie andere Kanäle gefunden. Ist das auch ein Teil der Lösung?
Aber ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Ich würde sagen, als Notintervention sind die Medikamente wunderbar. Es gibt Leute, die sagen, früher hat man Köttinnen gehabt, oder? Und heute sind es die Medien oder die Keulen. Aber wenn man sie richtig einsetzt, noch einmal, kann das sehr hilfreich sein. Aber Logo, vielleicht muss man sich auch ein bisschen neu entdecken. Und Spiritualität ist extrem wichtig. Hat manchmal wenig Raum in der Psychiatrie. Das sind halt so ein bisschen die Grenzbereiche, die man nicht so recht weiss. Und die Krankheiten sind auch ein bisschen ein Mysterium. Und ich finde, dort darf man noch ein bisschen offener vielleicht werden. Und halt auch ja, den Patienten auch versuchen, mit ihm herauszufinden, was willst du gerne wieder mehr ausüben, wo willst du wieder mehr herren, was willst du aktivieren. Oder einmal, wenn die sträubste Phase ein bisschen am Abklingen ist. Ja.
Gregor Hasler, bleibt die Zeit in der Psychiatrie, wenn so die erste Phase durch ist, dass man eben zusammen Weg sucht, außerhalb der Antidepressiva? Bleibt die Zeit? Also wenn ich so den Ärzten zulasse, hat man das Gefühl, nein, die Zeit bleibt nicht.
Also ambulant ganz sicher, also das sind lange Gespräche, die längsten Gespräche fast auf der Welt, die wir führen. Das Problem ist nur, was der Kollege Luchsinger gesagt hat, wir haben da keinen Platz und man sollte vielleicht nachdenken, wie man Psychiater effizienter einsetzen kann. Zum Beispiel, dass ein Psychiater einfach einmal einen Patienten sieht und beratet. Aber auch in den Kliniken stellen wir immer mehr Psychologen an, auch Ärzte, Pflegefachpersonal. Und was Frau Gewelti ja beschrieben hat, ist ganz typisch. Der Patient will ja ganzheitlich verstanden werden. Gespräche sind sehr wichtig. Das sagen alle Patienten. Das Medikament ist ja nur ein kleines Puzzlestein in dem Gesamten von der Therapie.
Tun Sie als Umfeld mitnehmen? Also da ist ja noch ein Umfeld, wo irgendwo durch auch Patient ist, wenn man so will.
Also ich persönlich immer, oder? Das ist einer der grössten Wirkfaktoren, ist nicht das Medikament, sondern das Einbezug der Angehörigen ist absolut zentral. Das wird aber zum Teil zu wenig gemacht, aus einer alten Tradition von sehr individualistischer Sichtweise. Man gefunden, das Umfeld macht den Patienten krank, aber das sieht man schon lange nicht mehr so. Und mir ist ganz wichtig, immer auch das Umfeld zu sehen, wenn das der Patient dann auch will.
Kathrin Obrist, das Umfeld, ist das wichtig auch, um überhaupt den nächsten Schritt machen zu können? Also, dass auch das Umfeld mitgenommen wird und eigentlich weiss, was passiert?
Unbedingt. Das ist so richtig, was der Herr Hasler da sagt. Und ich hoffe, es geht wieder mehr vermehrt Richtung Sozialpsychiatrie.
Ist das bei Ihnen so gewesen? Ist das bei Ihnen so gelaufen?
Beim ersten Aufenthalt schon, beim zweiten eher nicht. Also da bin ich schon ein bisschen routinierter behandelt worden. Sorry, aber es ist ja auch schon lange her. Aber wir arbeiten auch so in Soteria und ich finde, das ist der einzige Weg. Ich meine, wir sind ein Kollektivwesen. Wir sind ja nicht völlig gut, ausser wir sind Eremit oder so. Aber sind wir ja nicht. Also ist das ja ständig im Austausch auch mit unseren Familien, mit unseren Partnern. Also wie kann man es nicht einbeziehen? Das sehe ich gar nicht ein.
Das ist aber nichts, wo man seit 100 Jahren macht. Also das ist eher eine neue Entwicklung, Gregor Hasler. Also der Fall in Münsterlingen kommt mir jetzt so spontan in Sinn, wo in den 1940er, 50er, 60er Jahren im Thurgauischen Patienten mehr oder weniger als Versuchskaninchen benutzt worden sind. Und dort dann auch, also, dass man nicht mit der Familie zusammengearbeitet hat oder die Kinder hat nicht können, die Leute, die Angehörigen besuchen. Das ist eine neue Entwicklung. Das hat man vor 20 Jahren, glaube ich, noch nicht ganz so gemacht.
Also es geht auf und ab. Oder? Zwischen dem Manfred Bleuler, der ganz berühmte Psychiater, gesagt, man darf keine Diagnose stellen, ohne die Angehörigen zu sehen. Aber dann ist andere Einflüsse gekommen, muss man sagen, doch auch durch Psychoanalyse, und man Gefühl hat, das Umfeld macht ja krank und darum schließt man das aus. Aber jetzt geht das Pendel wieder richtig mehr einbezogen, ist mein Eindruck. Das Problem ist nur, dass wir auch sehr viele einsame Menschen haben, die niemand haben, oder? Das ist mehr das Problem, wo man mehr sieht und früher weniger so angetroffen hat.
Aber jetzt Hand aufs Herz, Gregor Hasler, haben Sie Zeit? Dann kommen hier noch Angehörige, das dauert ja dann Stunden. Also man fragt sich ja schon, ist die Zeit vorhanden?
Ja, also für mich ist die Diagnose schneller, wenn ich die Angehörigen habe, die eben eine andere Perspektive haben. Oder man erlebt sich ja selber, aber andere sehen einem ganz anders. Und das ist ganz spannend. Da habe ich mein Ding. Also, da kommt mit Angehörigen, da sehe ich nur den Patienten. Und wenn die Angehörigen einverstanden sind, ziehe ich die, also der Patient einverstanden, die Angehörigen bei. Und das geht sehr schnell. Und auch Therapie kann man allen erklären. Das führt dazu, dass die Therapien viel besser durchgeführt werden.
Das beschreibt jetzt vielleicht ein bisschen den Idealzustand. Also das, ist das in jeder Praxis so? Wahrscheinlich nicht.
Es hängt nicht von den Patienten ab. Oder? Es gibt einen Patienten, der das nicht will, der sich schämt, wo das Stigma ist, wo die Familie gar nicht weiss, dass die Person zum Psychiater geht. Das ist natürlich auch ein Problem, wo eben die psychisch kranken Menschen isoliert. Und das sehen wir häufig auch. Aber ich kann nicht für andere Psychiater reden, wie der Luchsinger sagt.
Das ist das, was wir auch erleben. Ja, nämlich die einen, die sehr wohl eingebunden sind im sozialen Netz und wo man das soziale Netz mitnimmt, weil man die ganze Familie ja kennt. Wir als Hausärzte kennen häufig die ganze Familie. Und zwar mit den Grosseltern und den Enkeln. Aber man sieht, wir erleben natürlich auch viele Patienten, die, wie Sie gesagt haben, Herr Hasler, einfach ein Stigma im Vordergrund ist und sie nicht wollen, dass man weiss, dass sie Krankheit haben, dass man gegen aussen nichts preisgeben darf und auch in den Familien nichts preisgeben darf.
Ist das auch der Grund, warum die Leute vielleicht lieber zu Ihnen als Hausarzt kommen? Wenn es ein Zeugnis braucht, dann könnte ich mir vorstellen, ist es mir wahrscheinlich lieber vom Hausarzt, als wenn es vom Psychiater kommt, dann ist im Arbeitgeber sonnenklar, was Sache ist.
Das ist auch ein Grund, ja, also ich komme sogar mal ein Telefon über von einem Psychiater, wo man sagt, ob ich doch nicht gerne ein Zeugnis machen würde für einen Patienten, den ich kenne, einfach weil es eine schwierige soziale Situation ist mit einem Arbeitgeber vielleicht. Und dann arbeiten wir zusammen und schauen, dass wir das miteinander lösen können.
Also da gibt es eine Grippe daraus, oder wie?
Nein, es gibt keine Grippe. Also Sie müssen auf ein Arbeitsunfähigkeitszeugnis, dürfen Sie gar keine Diagnose drauf tun.
Aber das Stigma ist natürlich eine Tragödie, weil auch beim Problem im Arbeitsplatz ist das Wirksamste, mit den Arbeitgebern, mit dem Arbeitsumfeld zu reden. Das würde echt Lösung bringen. Und das Stigma, das plagt uns sehr, oder? Weil so isoliert sich der Patient noch mehr, hat noch mehr Angst, wieder zurückzugehen. Und das führt jetzt so sehr schwierige Situationen.
Über das Stigma, über das Tabu, auch in der Arbeitswelt, würde ich gerne nachher noch ein bisschen ausführlicher reden. Das ist ein grosses Thema. Jetzt haben wir aber einen Hörer am Telefon. Es ist der Andi. Guten Abend.
Ja, guten Abend miteinander, Andi. Zum Thema
Fluch oder Segen.
Fluch oder Segen. Ja, extrem Mühe mit diesen zwei Wörtern. Weil, wenn es ein Fluch ist, wäre es ja gar nicht zugelassen. Und dann kommt das Nächste, wenn es ein Segen oder eben der Fluch wäre und man die nicht könnte anwenden oder es das nicht gäbe, habe ich das Gefühl, oder wie viel mehr Selbstmord würde es dann geben. Und der letzte Punkt ist der, jemand, der nie eine Depression hatte oder nie jemand hat gesehen, der vor der Depression nicht mehr aufstehen kann, und das zwar tagelang, kann sich das gar nicht vorstellen. Das ist meine Feststellung so.
Wie das ist? Also genau, man kann sich eigentlich nur vorstellen, wenn man das durchgemacht hat.
Ja, das glaube ich schon, ja.
Und ja, ich verstehe.
Oder sind die Fachleute so, oder? Wie die Psychiater, Psychiaterinnen so, oder? Ja.
Genau, aber ich verstehe das richtig, dass die Antidepressiva unter Umständen wirklich helfen können, aus dem ganz, ganz tiefen Loch rauszukommen.
Genau, richtig. Der letzte Schritt muss man dann, denke ich mir, schon selber machen. Aber ich finde das extrem gewagt, der Ausdruck Antidepressiva, ich könnte fast sagen, gleich Fluch. Und ja, ich habe das schon mal gehört in den Medien, ich habe recht lange gehört, so, oder? Ja, ich finde das so sehr gewagt. So, ja.
Der Titel Fluch oder Segen geht auf meine Kappe. Nein, ich nehme das gerne entgegen, weil ich finde das eine spannende Überlegung. Und Karin Rüffli winkt jetzt wie wild aus der Online-Redaktion, weil zu diesem Thema hat sie, glaube ich, offenbar auch jetzt gerade etwas innen bekommen. Danke vielmals fürs Telefon.
Merci vielmals. Schönen Abend miteinander.
Danke. Karin Rüffli.
Ja, ich werde das vielleicht noch reingeben von der Beatrice Lippuner. Für sie sind nämlich Antidepressiva Fluch und Segen. Sie würde ohne Antidepressiva heute wohl immer noch in ihrem Loch sein. Leider sei das Absetzen dann ein Horror gewesen, aber das sei sicher bei jedem Menschen wieder anders. Und das Wort Horror fällt immer wieder in den Kommentaren, wenn es ums Absetzen geht von Antidepressiva. Oder Wolfgang Ackermann meint, Antidepressiva seien ein Segen, wenn es einem schlecht ging. Setzt man sie aber ab, sei das die Hölle. Und das Wort Hölle sei nicht übertrieben, das sei zumindest seine Erfahrung.
Das Stichwort Absetzen, eben die Antidepressiva, dann irgendwann loswerden. Kathrin Obrist, Sie haben das erlebt, Sie haben das durchgemacht und Sie haben jetzt genickt, wo bei all diesen Kommentaren, die gekommen sind. Ist das für Sie auch so gewesen,
Töl? Also ich habe ein Antipsychotika habe ich abgesetzt und also Minimalstosen, 800 Milligramm Höchstdosis bei 3 Milligramm absetzen, nicht mehr geschlafen. Ein halbes Jahr oder so, fast
gar nicht geschlafen.
Also nicht gar nicht mehr, aber dort habe ich natürlich auch wieder müssen mit dem Messdach fahren. So. Es ist also wirklich nicht zu unterschätzen. Und es gibt gäbigere Zeitpunkte im Leben für so einen Entzug, sage ich jetzt, zu machen. Es macht ihn süchtig in diesem Sinn, aber der Schlaf wird sehr tangiert. Und das ist ja eine der ersten Fragen, die man stellt in einem Notfall. Wie ist der Schlaf? Seid ihr suizidal? Also, so ein bisschen, und es ist genau das, was meine Erfahrung ist, was viele sagen. Und dort würde ich sagen, ist eine gewisse Abhängigkeit Gefahr.
Also Sie haben im Prinzip ein Schlafmittel gebraucht als erste Hilfe, um wieder einfach in Schlaf
zu kommen. Ja, für manchmal eine Erholung wieder zu haben. Also, genau.
Jetzt gerade das Absetzen ist auch ein ganz grosses Thema. Dass es dort zu Problemen kann kommen, zu Schlaflosigkeit. Jemand hat mir erzählt, sie hat total ein nervöses Zucken in den Beinen bekommen. Also es sei krampfartig gewesen. Gregor Hasler als Psychiater, also das ist nicht ohne, wenn man das absetzt. Beziehungsweise, ich glaube, man dürfte sie auch nicht einfach von heute auf morgen, das muss man ganz langsam.
Aber auch wenn man es ganz langsam tut, gibt es gewisse Patienten, die genau die Symptome haben, die sie beschrieben haben. Wichtig ist einfach zu wissen, es gibt Antidepressiva, die das gar nicht machen. Ich weiss nicht, warum in der Schweiz immer die verschrieben werden, die das machen, aber es gibt solche, die das nicht machen. Das andere ist ja, was Sie beschreiben, über ein halbes Jahr, also das Absetzphänomen, kann man sagen, der Entzog, der ist so 3 bis 14 Tage nach dem Absetzen. Aber wenn man natürlich nachher sich wieder depressiv fühlt, weiss man natürlich nicht genau, ist das einfach die unterliegende Depression, die nicht mehr behandelt ist, oder hat das wirklich etwas mit dem Absetzen zu tun?
Jetzt haben Sie von einem Medikament geredet, von einem Antidepressiva, wo Sie sagen, in der Schweiz häufig verschrieben wird. Das ist das sogenannte SSRI, wenn es mir recht ist. Das sind Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Jetzt zuerst einmal, was machen die?
Also wir wissen es nicht so genau, aber der Hauptmechanismus...
Sie wissen es nicht so genau?
Also es ist tatsächlich so, bei allen Medikamenten auch. In anderen Medizin kennt man den Mechanismus nicht so genau. Also man weiss das nicht absolut. Aber wir wissen sicher, dass die Serotonin im synaptischen Spalt, also einfach der Botenstoff Serotonin, verstärkt, sagen wir mal, im Hirn. Und das kann sehr wirksam sein gegen eine gewisse Art von Symptomen. Es tut ein bisschen dämpfen, es tut einen widerstandsfähiger machen, aber es hat eben auch Nebenwirkungen wie Schläfrigkeit, aber auch sexuelle Lustlosigkeit und eben könnte dann die Absetzphänomene machen. Aber ich sage nur, es gibt einfach andere Antidepressiva mit einem anderen Profil, mit anderen Vor- und Nachteilen, die aber kein Absetzphänomen machen.
Aber ich höre also den leisen Vorwurf, dass sie eigentlich finden, die werden zu viel verschrieben, die SSRI, eben die Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Philipp Luchsinger als Hausarzt und Präsident der Schweizer Hausärzte. Das sagt jetzt eigentlich ihre Fachkollegen, mehr oder weniger, verschreiben etwas anderes. Wenn es etwa 50 verschiedene von diesen Antidepressiva gibt, warum gibt man denn die?
Man gibt die, weil man natürlich wo die aufgekommen sind, die Hoffnung gehabt hat, dass jetzt eben die Medikamente, die gut helfen und die Medikamente, die man jetzt fast jedem geben kann, wenn er in einer Depression ist. Und wie es halt am ist in der Geschichte der Medizin, muss man halt zuerst seine Erfahrungen machen. Und man macht seine Erfahrungen, indem man zuerst ein Medikament gibt und nachher macht man die Erfahrungen, indem man es eben nicht mehr gibt. Und dann erlebt man halt die verschiedenen Nebenwirkungen und die verschiedenen Sachen, die mit einem Medikament passieren können. Ich glaube, ein Medikament verschreiben, welches Medikament das für welchen Patienten am besten wirkt, das ist nicht nur bei den psychischen Medikamenten eine Problematik, sondern das ist eine Problematik, die wir überall ein bisschen haben, dass man halt den Menschen nicht durchleuchten in dem Sinn und sagen, das Medikament, das ist jetzt das Richtige für dich.
Jetzt hat mir aber ein Hausarzt erzählt, der in Bern praktiziert, hat gesagt, er verschreibe die zum Beispiel nicht, er nimmt die älteren Präparate, wissen wir wenigstens, was an Nebenwirkungen rum sind oder eben nicht rum ist.
Ja, die haben aber auch ihre Nebenwirkungen und die haben zum Teil eben auch schwerwiegende Nebenwirkungen. Also das ist nicht unbedingt das, was ich den Leuten empfehlen würde, sondern es ist wirklich etwas Individuelles. Jede Medikation sollte individuell sein und sollte auf den Patienten abgestimmt sein und mit dem Patienten vor allem besprochen sein. Also das heisst, ich muss den Patienten auch darauf aufmerksam machen, wenn ich ihm etwas verschreibe, dass es Nebenwirkungen haben kann. Das ist das eine. Und das zweite, dass es Probleme geben kann, unter Umständen, wenn man dann etwas absetzen will.
Kathrin Obrist, Sie sind da ganz einverstanden. Sie zeigen da den
Daumen gegenüber. Vorbildlich leider nicht immer der Fall in der Praxis, sorry. Aber das ist etwas, was wir verlangen in der betroffenen Bewegung, dass wir einfach ganz transparent aufgeklärt werden. Et voilà.
Die Beigepackzettel, aber die sind ja zum Teil meterlang. Und wenn man die durchliest, hat man das Gefühl, wenn ich die nehme, ich gehe tot um. Das ist jetzt sehr salopp formuliert, selbstverständlich. Aber wenn man die liest, dann denkt man, Jesus Gott, mein Vater, ich kann das nicht nehmen.
Ich sehe nicht. Das ist doch einfach eine Absicherung von Pharma. Nehme ich jetzt mal an. Ja, okay. Ich meine, es kann immer alles. Leben ist tödlich. Also,
aber Sie
und Ärzte helfen einem ja schon bis zum Schluss.
Sie würden plädieren für Fragen beim Arzt. Dass man fragt.
Wirklich noch Fragen. Aber dann möchte ich auch dem Hausarztverband vielleicht noch mitteilen, warum so minimst wenig Zeit im ganzen Studium Gesprächsführung. Heilig steht über Anteilnahme, über Vertrauensaufbau. Und da sind immer wie weniger Zeit. Das ist ja das Politikum, wie wir haben gehört von den Altersheimen auch. Und also dort finde ich einfach, Gott, was sind wir? Wo leben wir? Was ist das für eine Zeit, für eine Gesellschaft? What the fuck?
Philipp Luchsinger. Ist das heute ein Thema im Studium bei der Ärzte?
Oder also das hat einen ganz anderen
Stellenwert. Nicht nur einen Nachmittag, rasch eine kleine Vorlesung.
Ich habe das gehört von Ärzten, von Psychiaterinnen.
Ja, wenn ich jetzt vergleiche, wo ich studiert habe, das ist schon sehr, sehr lang her. Und wenn ich sehe, wie meine jungen Kolleginnen und Kollegen jetzt im Studium, wie die geschult werden, auch in der Gesprächsführung, dann ist das etwas ganz, ganz anderes. Und ich hoffe natürlich auch, dass das den Patienten zu gut kommt. Das ist auch das Ziel. Das Ziel ist, aufnehmen, was mit dem Patienten läuft, und können empathisch mit dem Patienten das besprechen.
Karin Rüffli aus der Online-Redaktion, da kommen weitere Reaktionen rein.
Ja, wenn wir schon beim Aufklären sind, sind noch Fragen reingekommen, und zwar von der Brigi Weiss. Sie ist gerade nach gut 20 Jahren wieder in einer heftigen Krise, wo praktisch nichts mehr geht. Und ihre Psychiater ist der Meinung, dass es an ihrem Hormonhaushalt liegt, wie der Stimme sollte Depression auch wieder verschwinden. Das ist ein Thema, das noch Kathrin Wüttrich beschäftigt. Sie hat eine Frage an die Ärzte am Tisch. Sie möchte wissen, wie häufig
häufigen Depression mit einer Störung des Hormonspiegels zu tun hat und wie häufig man das auch untersuchen würde.
Gregor Hasler, Hormonhaushalt.
Genau, also Frau Weiss hat völlig recht. Gerade bei Frauen spielt Hormon sehr grosse Rolle. Das sieht man nur schon, wenn die Depression auftritt, in der Adoleszenz, nach der Geburt, in der Menopause. Da sieht man klar den Zusammenhang. Bis jetzt hat man einfach nicht genau gewusst, welche Hormone man gibt. Es scheint dort extrem, wie eine Frau gut darauf reagiert, die andere nicht. Und darum ist das nie in die Richtlinie gekommen. Aber ich habe immer wieder Patientinnen, die sagen, die Hormone haben ihnen geholfen. Und übrigens, vor ein paar Wochen ist in Amerika ein neues Medikament zugelassen worden, wo das erste Antidepressivum ist als weibliches Hormon, also eine Art von Östrogen oder Progesteron.
Kathrin Obrist, da haben Sie auch
genau.
Erfahrung damit.
Nicht Werbung machen, aber durch Dr. Rimkus, ein Gynäkolog in Deutschland, es gibt die Rimkus-Hormone und ich nehme die, es hilft mir wahnsinnig gut. Alle Frauen, hört gut, weil es ist noch viel zu wenig bekannt. Keine Brustkrebsgefahr, absolut verträglich. Das ist mir sehr wichtig.
Gut. Werbung beendet, Karin Rüffli. Es ist, glaube ich, nochmal eine Frage gekommen.
Ja, genau. Und zwar die Frage, ist Depression vererbbar? Das hat eine andere Hörerin wollen wissen.
Das treibt, glaube ich, ganz, ganz viele Leute um. Gregor Hasler, Professor für Psychiatrie, ist das vererbbar?
Genau, also das ist ja so, dass psychische Störungen allgemein zu einem gewissen Teil vererbt sind. Je schwerer die Krankheit, je mehr vererbt. Ganz leichte depressive Phasen wegen Stress sind sozusagen nicht vererbt. Man muss sich das schon sehen. Also sagen wir, schwere Depressionen gibt es vielleicht 4% in der Bevölkerung. Und wenn jetzt jemand von den Eltern betroffen ist, dann steigt das Risiko auf 6%. Das ist immer noch viel, viel grössere Chance, dass das Kind dann keine Depression hat. Das andere ist, man ist den Gen nicht absolut ausgeliefert, sondern mich auch lernen, besser mit Stress umzugehen oder schauen, wenn die Kinder in eine belastende Situation kommen, dass man denen hilft. Das sind ganz wichtige Massnahmen, um Depressionen zu verhüten.
So, und jetzt haben wir Verena am Telefon. Sie wartet schon ein Moment. Guten Abend.
Guten Abend miteinander.
Für Sie sind, glaube ich, die Antidepressiva eher ein Segen gewesen, gell?
Das war ein Riesensegen gewesen, weil ich bin wirklich so schwer depressiv gewesen, seit 26, wo ich war. Ich bin mittlerweile 60. Und ich bin also im Rollstuhl gelandet. Und mir hat erst dann, im 2004, in Langenthal in der Klinik herausgefunden, was eigentlich genau ist. Und das ist eben das Serotonin, das mir gefällt hat im Hirn. Und meine Diagnose war, oder ist noch immer, mit Suizidgefahr. Und auch Mordgefahr. Also ich musste unterschreiben und auch die Ärzte mussten unterschreiben, dass ich nicht gefährdet bin für andere. Und was noch wegen der Familie, bei uns in der Familie war das sehr häufig vertreten, die sich das Leben genommen haben. Also ich glaube schon, dass das vererblich ist. Aber für mich, ich könnte ohne die Medikamente nicht mehr existieren.
Also sie helfen Ihnen im Alltag?
Sie helfen mir im Alltag und wenn es mir wieder ganz schlecht geht, dann tut mir das Neuroleptikum wieder ein bisschen mehr auf, dass es wieder eine Stabilität in meinem Hirn gibt, dass ich wieder aus dem Suizidkreis rauskomme.
Und dann wissen Sie aber auch, wo Sie sich Hilfe holen könnten, wenn die Gedanken kommen.
Ich habe immer meinen Psychiater, schon seit x Jahren. Und dann wende ich mich dort. Oder wenn er in der Ferien ist, dann gehe ich in die Notfallstelle, wenn es so schlimm ist. Aber also für mich, wie gesagt, ist es ein Segen. Ist es ein grosser, grosser Segen.
Ich danke Ihnen ganz vielmals, Verena, dass Sie das erzählt haben.
Danke euch auch für die gute
Sendung. Und wir reden heute im Forum wirklich über kein einfaches Thema, mit wahrscheinlich auch keine einfachen Antworten. Es ist keine Schwäche, Hilfe zu holen. Im Gegenteil, es ist ziemlich mutig, würde ich mal meinen. Und wir haben auf unserer Webseite, auf srf1.ch, ganz verschiedene Anlaufstellen hergeschrieben, Adressen mit Telefonnummern parat gemacht, wo man sich Hilfe holen kann. Und was viele nicht wissen, Spitäler oder viele Spitäler, grössere Spitäler, bietet auch einen psychiatrischen 24-Stunden-Notfalldienst an. Also die kann man anrufen. Das Telefon ist 24 Stunden lang, 365 Tage besetzt. Dort gibt es wirklich Hilfe für Betroffene, aber auch für Angehörige. Und dann gibt es auch Beratungstelefon, zum Beispiel von der Stiftung Promentisana. Das ist dort, wo Katrin Obrist auch mit dabei ist. Als Peerpool heisst das, aber sie sagen da lieber, ich bin eine Expertin aus Erfahrung und helfe heute den Betroffenen, weil ich weiss ganz genau, in was sie drinnen stecken, was sie mitmachen. Ich habe das selber mitgemacht. Ich würde gerne noch ein bisschen auf das Tabu, auf das Stigma herkommen. Man hat so ein bisschen den Eindruck, heute redet man eher darüber und trotzdem ist es immer noch so ein bisschen ein Tabu. Also so gerne redet man auch noch nicht darüber. Philipp Luchsinger, man redet vielleicht ein bisschen mehr darüber als noch vor 20, 30 Jahren, aber dass man jetzt hersteht und sagt, da, ich habe eine Depression, ist jetzt auch nicht gerade alltäglich. Also es ist immer noch behaftet mit, also es ist kein Beinbruch, es ist etwas anderes.
Der Beinbruch ist viel einfacher zu erklären und der Beinbruch ist natürlich auch etwas, wo man auch ganz klar Perspektiven sieht, was dann nachher auf einem zukommt. Und wenn man in einer Depression ist, dann sieht man Perspektiven, die auf einem zukommt, eben nicht. Das ist dann auch noch etwas, was es viel schwieriger macht, so eine Krankheit zu akzeptieren zuerst und nachher dann auch mit dieser gegen rauszutreten und zu erklären, was man jetzt da hat. Ich glaube, das ist aber ein gesellschaftliches Problem, wo wir als Gesellschaft daran arbeiten müssen, dass die Gesundheitsstörungen halt unbeachtet, ob sie halt vom Körper herkommen oder von der Seele herkommen, sind beide wichtig und wir müssen beide ernst nehmen.
Würden weniger Antidepressiva verschrieben, Gregor Hasler, wenn psychische Gesundheit, Depressionen nicht so ein Tabu wären, wenn sich die Leute eher würden trauen, in eine Gesprächstherapie zu gehen, sich Hilfe zu suchen, wenn es nicht so mit einem Stigma behaftet wäre?
Das weiß ich nicht so genau. Ich muss sagen, das ist natürlich immer der Patient, der immer wichtiger wird, der das wählt. Und da sieht man schon seltsame Tendenz, dass es doch viele Menschen gibt, die lieber ein Medikament haben als eine Psychotherapie. Das hat mit Stigma nicht so zu tun. Aber das andere ist sicher, dass durch das Stigma sind die Betroffenen depressiv. Es wird nichts gemacht, es wird immer schlimmer. Und wenn das Stigma weniger wäre, könnte man das früher erkennen. Und da bin ich überzeugt, könnte man vielen Patienten so helfen oder Betroffenen, dass es dann gar nicht nötig wäre, eine medikamentöse Therapie.
Karin Rüffli aus Online-Redaktion, sind weitere Mails vielleicht gekommen oder auf srf1.ch?
Ja, es ist vom Urs Blaser. Er sagt, er nehme am Morgen und am Abend ein Antidepressiva. Er sagt, das helfe ihm, den Alltag zu bewältigen. Er nehme die Medikamente noch, solange er im Arbeitsprozess ist und noch einen Monat darüber aus. Ende Jahr wird er pensioniert und das bedeutet für ihn, dass sich seine Situation dann wesentlich entspanne.
Das klingt jetzt ein bisschen, Katrin Obrist, vielleicht hören Sie das auch in Ihrer Arbeit mit anderen Betroffenen. Im Arbeitsprozess muss man noch funktionieren. Jetzt wird der Herr erzählt, eben, wenn ich pensioniert bin, probiere ich dann abzusetzen quasi. Aber zum Arbeiten muss ich funktionieren. Hören Sie das auch, wenn Sie mit Betroffenen reden, die sagen im Beruf, ich will gut funktionieren und darum brauche ich das, oder eher weniger?
Also ich habe meine Medi ganz tief dosierte Ausbildungen noch genommen. Es hat mir Sicherheit, den Schutz gegeben. Okay. Ich höre aber auch beides. Weil ich habe auch Leute, die mir sagen, du, das hilft mir, wenn ich beschäftigt bin, wenn ich Arbeit habe. Also dem Herr alles gut, logisch, der tut das sicher gut einschätzen selber. Aber man hört ja, dass eine Pensionierung danach auch neue Herausforderungen, also ja, auch wieder neu ist und so. Dürfte ich noch ganz, ganz kurz etwas, was mir noch ganz wichtig ist. Und zwar egal, ob sogenannte Expertin oder Betroffene oder Laien oder Profis, wer immer auch. Ich denke, es ist extrem wichtig, ein Mensch, der in der Depression ist, der nichts mehr spürt, in diesem gruseligen Loch hinhockt, einfach wirklich zu vermitteln. Es geht vorbei. Ich kenne so viele Menschen, die es erlebt haben. Und bei jedem ist doch Besserung eingetroffen. Ich glaube, es ist so selten, dass jemand das Leben lang stockdepressiv bleibt. Und das hat mir so geholfen. Und das waren Leute, die einfach Profis. Und dass sie sich nicht das Leben nehmen. Das ist einfach das Allertraurigste. Und Suizidrate ist leider immer noch sehr hoch. Und Promentisana tut sich fest engagieren dort auch. Also, Es gibt Möglichkeiten.
Und das ist eigentlich nur möglich, dass einem das quasi jemand sagt, der selber drin war, der das weiss, wie das...
Alle sollen es den Leuten sagen. Alle sollen Hoffnung und Mut geben und einfach da sein für diesen Menschen.
Karin Rüffli, online.
Ja, sie hat noch ein Mail geschrieben. Sie sagt, sie sei 2015 von heute auf morgen durch ein privates Ereignis in eine tiefe Depression gefallen und ist dann von der Hausärztin in eine Klinik eingewiesen worden, weil sie suizidal war. Antidepressiva haben ihr zusammen mit einer Psychotherapie geholfen, sodass sie heute wieder ein gutes Leben führen
können. Ein gutes Leben können führen, Gregor Hasler. Als Professor für Psychiatrie, sie hat mir auch im Vorgespräch gesagt, heute sei es aber zum Teil in der Arbeitswelt halt schon ein bisschen anders. Oder? Es ist höher, schneller, schöner, muss man immer parat sein zum Arbeiten und eine gute Idee haben. In der heutigen Arbeitswelt ist es wichtig, dass man mental immer sehr, sehr gut funktioniert. Und wenn man eine Depression hat, dann fällt ja das weg. Hören Sie das in Ihrer Praxis?
Das ist ganz sicher so, dass mir so viel von Depressionen redet hat mit dem Arbeitsumfeld zu tun. Ich muss immer motiviert sein, innovativ, konzentriert. Das sind ja lauter Sachen, die eben ein depressiver Mensch nicht kann. Das war früher nicht so gewesen. Oder wenn ich einen Hühner füttere, kann ich ziemlich depressiv sein. Und so gibt es schon Menschen, die eigentlich selber die Depression gar nicht so behandelt wollen haben, aber wegen dem beruflichen Umfeld zum Teil Medikamente nennen. Das ist sicher eine kleine Gruppe, aber das habe ich auch schon gesehen.
Philipp Luchsinger, hören Sie das auch als Hausarzt in Ihrer Praxis? Wenn die Leute sagen, ich mag einfach nicht mehr so, oder nur schon die Herrenfahrt mit dem Zug, ist mir alles ein bisschen zu viel. Dass dann die Alarmzeichen losgehen bei Ihnen?
Das hören wir sehr häufig. Also die Arbeitswelt hat sich sehr verändert in den letzten paar Jahren. Und die Ansprüche an die Arbeitnehmer hat sich auch massiv verändert. Die sind sehr hoch geschraubt worden. Und die Angst zu versagen ist natürlich etwas, was dann gerade bei Leuten, die in einer Depression sind, sehr viel verhindert, können auch etwas Sinnvolles dann zu machen, behandlungsmässig.
Könnte man jetzt nicht sagen, Gregor Hasler, ein bisschen überspitzt, also früher sind so schwierige Lebenssituationen halt einfach mehr oder weniger ein bisschen unter dem Prädikat Unbill des Lebens gelaufen? Also ist man früher härter im Nehmen als heute?
Also einfach, das ist, früher hat man viel mehr Alkohol getrunken. Es ist erstaunlich, dass wir etwa nur noch halb so viel Alkohol trinken wie im 19. Jahrhundert. Also so hat man eigentlich Psychiatrie gemacht. Das muss man sagen. Aber sonst ist schon, dass gewisse Menschen depressive Symptome auch gut aushalten, lustigerweise. Und dort ist schon das Problem mit dem Arbeitsumfeld. Aber ob wir einfach so Weicheier sind, das würde ich jetzt mal nicht sagen.
Also, früher hat man es mit dem Alkohol, vielleicht mit dem Schnaps und eventuell auf dem Land auch noch mit dem Sonntagspfiffli, wo Marihuana drin war, geregelt. Und heute tut man es anders regeln. Jetzt haben wir noch jemanden am Telefon. Es ist Sonja, die jetzt schon ein Moment wartet. Guten Abend, Sonja.
Guten Abend.
Wenn ich das richtig sehe, Sie nehmen Antidepressiva und es geht Ihnen gut damit.
Ja, genau. Weil wenn ich das nicht würde nehmen, ich nehme das schon seit etwa 30 Jahren. Das klingt jetzt verrückt, aber es ist so. Und ich habe wie Judith sehr viel durchgemacht in der Kindheit und auch später und muss das nehmen vom Arzt aus. Und ich muss sagen, für mich ist das kein Fluch. Es ist ein Segen für mich. Und dadurch, dass ich wie Judith auch gläubig bin und wir schon gebetet haben, hilft mir das. Wobei ich muss sagen, das Medikament allein, das würde schon nicht helfen. Man muss schon auch noch selber viel dazu tun, indem ich ein Tier habe, ich gehe viel in die Natur, bin unterwegs und Bewegung. Bewegung ist das Wichtigste gegen Depressionen. Das habe ich gemerkt und das ist auch gut sonst für Psyche Bewegung, außer im Wald und nicht nur einfach so rumliegen, oder?
Danke vielmals.
Das ist sehr, sehr wichtig.
Genau, weil das gehen wir jetzt gerade nicht runter. Uns läuft darum, springt mehr oder weniger Zeit davon. Danke vielmals für das Telefon, Sonja. Ganz, ganz kurz in der Schlussrunde, das haben wir noch nicht mal angesprochen. Aber das ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz wichtig, Kathrin Obrist. Bewegung, ein Hobby, in Ihrem Fall Kunst und Musik, aber auch rausgehen. Bewegung, Sport ist unheimlich wichtig.
Also Sport, laufen beispielsweise und einfach im Grünen. Grün ist heilsam. Man weiss, Waldbaden nach japanischer Tradition, das ist extrem heilsam. Und dort kommt Spiritualität rein. Dort fühlt man sich dann plötzlich auch wie aufgehoben. Also mir geht es so in einem grösseren Ganzen, oder?
Gregor Hasler, auch Sie als Psychiater empfehlen das, glaube ich. Also, es muss nicht gerade Hochleistungssport sein. Spaziergang im Wald ist auch sehr in Ordnung.
Es ist so, das Kernsymptom ist Lustlosigkeit, der Verlust von Interesse. Und das heisst, es gibt Mittel dagegen, ist Interesse aufbauen. Und da sieht man einfach, gewisse ist ein Sport, andere Tiere, andere Lesen. Es kommt nicht darauf an. Wichtig ist, wir nennen das Aufbau positiver Aktivitäten, als die Leute einfach mehr machen, mehr Interesse haben, Hobby entwickeln, Interesse entwickeln.
Philipp Luchsinger, das empfehlen Sie auch als Hausarzt. Gehen Sie voraus, gehen Sie in die Natur, treffen Sie Leute.
Suchen Sie für sich Sachen, die Sie spannend dunkeln, die Sie interessieren, wo Sie das Gefühl haben, die tun mir gut. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja.
Und dann, Gregor Hasler, tun wir nicht ins letzte Runde zurückgehen. Also Alkohol empfehlen Sie eher weniger in dem Fall.
Absolut richtig.
Das letzte Wort, Kathrin Obrist, bevor wir müssen zurückgehen zu den Nachrichten.
Und was ich auch noch extrem wichtig finde und immer auch wieder den Leuten sagen, es geht nichts verloren, das kommt alles wieder, es ist einfach alles verzerrt in diesem Tunnel innen, aber die Interessen, sie kommen wieder, es geht nichts an Talent, nichts an Intelligenz verloren, also ich habe es noch nie erlebt. Das gibt es vielleicht ganz, ganz selten. Da könnte vielleicht der Herr Hasler noch ein bisschen andere Geschichten erzählen, aber das denke ich mir auch extrem wichtig.
Kathrin Obrist ist da, sie ist eine Mutmacher, eine Mutmacherin für alle die, die jetzt drinnen stecken. Ihre Kernaussage ist wirklich die, geht da durch, es geht vorbei, es gibt ein Leben nachher, ihr könnt aus dem rauskommen. Also sie machen wahrscheinlich ganz, ganz vielen Leuten Mut und eben zu Bern in der Soteria mit den Leuten, die sie betreuen. Das war das Forum. Vielen Dank meinen Gästen. Danke an alle Hörerinnen und Hörer, die aus ihrem Leben erzählt haben, sei es am Telefon oder online. Merci fürs Zuhören.
SRF 1 Forum.
Die Gäste im Forum waren Kathrin Obrist, Kunsttherapeutin und Expertin aus Erfahrung. Sie hilft heute Betroffenen. Der Gregor Hasler ist Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uni Freiburg. Der Philipp Luchsinger, Hausarzt und Präsident der Schweizer Hausärztinnen und Hausärzte. Moderiert hat die Sendung Radka Laubacher. Und jetzt gehen wir schon langsam auf die 9 zu und schauen noch kurz auf die Strasse. Jetzt muss ich hier noch gerade Musik rausnehmen, die noch kommen wollte. Und dann sind wir schon so weit. SRF Verkehrsinfo in der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich zwischen Neufeld und Wankdorf. Stockender Verkehr wegen Bauarbeiten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.